Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Vielleicht halten Sie mich ja für leichtsinnig. Ich gebe jedenfalls gern zu, das neuartige Coronavirus macht mir keine Angst. Aber vielleicht kann mich Dr. Philipp Osten ja davon überzeugen, dass es durchaus Grund gibt zur Sorge. Er leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Herr Osten, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Kakowski.
Und weil Sie auch Direktor des Medizinhistorischen Museums Hamburg sind, möchte ich mit Ihnen über die Geschichte der Seuchenbekämpfung sprechen und darüber, was wir daraus lernen können für den Umgang mit diesem neuen Coronavirus. Herr Osten, sagt man eigentlich noch Seuche?
Eigentlich ist dieser Begriff so ein bisschen verdrängt worden, nicht? Also das Bundesseuchengesetz, das ist vor gut 20 Jahren in ein Infektionsschutzgesetz verpackt worden. Das klingt etwas weniger gefährlich. Wir benutzen den Begriff Seuche leichter bei Tieren, nicht? Maul- und Klauenseuche, und dann spricht man von der Schweinepest. Also diese ganzen gefährlichen Krankheiten, die so archaisch klingen, die sind ein wenig verbannt. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Seuchen auch heute noch.
Und ja, wir leben in einer modernen Welt. Wie war das denn früher? Mit welchen Maßnahmen haben die Menschen in der Vergangenheit versucht, die Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten zu verhindern oder einzudämmen?
Also der Prototyp für eine ansteckende, grassierende Seuche ist ja die Pest, nicht? Also Seuche definiert man als etwas, was viele Menschen ansteckt, was gleichzeitig tödlich ist. Und da ist die Pest natürlich das Hauptbeispiel dafür. Und für die Pest sind tatsächlich die ersten Gesetzgebungen geschaffen worden. Beispielsweise nennen wir ja im Englischen den Pass Passport, Passaporto, also den Hafen passieren dürfen. Das war die ursprüngliche Bedeutung dieses Begriffs. Und die Einführung von Dokumenten, die Personen- und Warenaufnahmen, um diesen Güter- und Personenverkehr zu kontrollieren. Das ist eine der ersten Maßnahmen, die man beispielsweise in Venedig getroffen hat. Dann gibt es so Seuchencordons. Das sind richtig Militärcordons, Militärlinien, die um Orte herumgezogen werden. Entweder in denen sich eine Seuche befindet oder um eben eine Seuche abzuwenden. Das hat man bis ins 19. Jahrhundert hinein gemacht, beispielsweise bei der Cholera, die vor München lag in der damaligen Vorstellung.
So ein bisschen hat man den Eindruck, dass China jetzt genau dasselbe macht, also altertümliche Methoden, um im Versuch eine solche Krankheit einzudämmen.
Ja, aber gucken wir uns unser aktuelles Bundesinfektionsschutzgesetz an. Da haben die Länder die Erlaubnis, beispielsweise die Freizügigkeit einzuschränken. Das heißt, wir dürfen nicht mehr unseren Aufenthalt bestimmen. Das Recht der Wohnung ist sozusagen für den Zweck einer solchen Kontrolle, sollte es denn hier so weit kommen, abgeschafft. Und Freizügigkeit ebenfalls. Ja, das sind alles Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes. Wenn es zu einem Krankheitsausbruch kommt, dann müssen die Behörden eingreifen können. Und das sind die Buchstaben des Gesetzes, also unsere Freiheitsrechte. Der Kern unseres Grundgesetzes steht da zurück.
Sie lehren in Hamburg, Hafenstadt natürlich. Da hat man reichlich Erfahrung mit ansteckenden Krankheiten. Seeleute und Reisende aus aller Welt haben die da reingeschleppt. 1892 brach in Hamburg die Cholera aus. Soweit ich weiß, die letzte große Epidemie in Deutschland. Wie sehr hat dieses Ereignis die Stadt geprägt?
Es war die letzte große Cholera-Epidemie in Europa, die hier Hamburg heimgesucht hat. Und man muss sich vorstellen, da sind 16.000 Personen erkrankt und 8.000 sind gestorben, also die Hälfte. Heute haben wir eine Letalität bei der Cholera, die viel, viel niedriger liegt, weil man das natürlich relativ einfach behandeln kann, indem man Flüssigkeit gibt und die Elektrolyte substituiert, wie wir das nennen. Damals war das anders. Man kannte diese Therapie für die Cholera noch nicht. Aber die Vorstellung herrschte selbstverständlich, dass sie von außen von Reisenden eingeschleppt sei. Das Schlimme war, die Cholera kam in Hamburg aus der Wasserleitung. Man hatte nämlich kein sandfiltriertes Trinkwasser, was zwar immer gefordert worden war von den Bakteriologen, muss ich vorstellen, diese Wissenschaft der Bakteriologie, dass das kleine Tierchen seien, Bazillen, die Krankheiten auslösen, die war da ja gerade so 10 Jahre alt, als es zu dieser Epidemie kam. Aber man wusste aus Erfahrungen von London beispielsweise, die 40 Jahre vorher festgestellt hatten, die Cholera kommt aus dem verseuchten Wasser. Und diese Entwicklung, die hat selbstverständlich dazu geführt, dass Hamburg nach dieser verheerenden Epidemie sehr, sehr viel umstellen musste. Wenn Sie sich vorstellen, in der Mitte unseres Rathaushofes steht eine ein Hygienebrunnen, der an diese Choleraepidemie erinnert. Und das ist im Prinzip eins zu eins abgekupfert von mittelalterlichen Pestsäulen. Nicht? Also so einen Impact hat diese Krankheit auf Hamburg gehabt. Und dann hat man angefangen, mit einer Latenz von 4 Jahren, das Gesundheitssystem in dieser Stadt komplett umzukrempeln. Und dann wurde es eine gesunde Stadt. Aber eine Hafenstadt ist tatsächlich immer ein Ort, in dem Güter- und Personenverkehr stattfindet und natürlich für die Wirtschaft wichtig.
Theoretisch müssen Sie auch damit rechnen, dass auch nach Hamburg mal einer dieser neuartigen Coronavirus-Fälle kommt. Wie ernst sollte man das Ganze nehmen? Ich habe immer den Eindruck, also die Fallzahlen sind relativ gering, die Ausbreitung ist jetzt nicht explosionsartig. Wie sehen Sie das als Experte?
Naja, wenn wir jetzt diesen Seuchenbegriff da ansetzen, dann ist das natürlich eine Krankheit, die ansteckend ist. Der Coronavirus macht ja auch den ganz normalen Schnupfen. Nicht? Also die Erkältungskrankheit, jede 10. Erkältungskrankheit wird durch einen Coronavirus hervorgerufen. Da kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie ansteckend das ist. Da verändert sich ja dieses Genom sehr, sehr schnell und die Ansteckung schwindet oder nimmt zu. Und auch die Pathogenität, also wie stark macht das krank, das ändert sich auch. Deswegen nehme ich an, das wird relativ bald verschwinden. Jetzt haben wir weltweit ungefähr 100 bis 120 Todesfälle. Wenn wir uns vorstellen, dass wir 1,6 Millionen Tuberkulose-Tote pro Jahr haben, ist das natürlich ein Ereignis, was sehr überschätzt wird. Interessant aber ist, und ich bin ja Wissenschaftshistoriker und gucke mir an, mit welchen Methoden werden Krankheiten erforscht. Wir haben, sagen wir mal, 20 Jahre vorher die SARS-Epidemie gehabt. Wir haben MERS gehabt. Das sind beides auch Coronaviren, die eben halt zu einer solchen Lungenkrankheit führen. Und diese beiden Krankheiten, die lehren uns eben halt, wenn wir zurückblicken, wie ist damals damit umgegangen worden? Als SARS aufkam, hat man erst gedacht, das ist ein Bakterium. Das reagierte aber nicht auf Antibiotika. Heute ist es so, dass China im Prinzip alle Informationen über diese Krankheit geliefert hat und man mit ganz anderen Mitteln an diese Seuchen herangeht. Man denkt sie vom Genom her. Und man denkt sie daher, welche Gefährdungen kommen auf. Sie erinnern sich an die Vogelgrippe, die wo also jeder im Prinzip tote Vogel, der auf einer Terrasse in Brandenburg lag, große Aufmerksamkeit erregt hat, weil man eben fürchtete, dass dieses Grippevirus, was die Vögel hatten, auf den Menschen überspringen könnte und so ähnlich sein könnte wie die verheerende spanische Grippe von 1918, 1919.
Das Coronavirus. Aus der Geschichte haben wir gelernt, sagt Dr. Philipp Osten. Er leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Herr Osten, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.